Free audio post-production by Alphonic.com.
Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Und herzlich willkommen zur 42. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Servus.
Hallo, servus.
Und der filigrane Philipp ist auch wieder da. Hello, mein Lieber.
Du hast schon mal filigran gesagt, ich erinnere mich.
Shit, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen.
Nee, passt schon, hallo.
Der fiebrige Philipp, wie man bei diesen Temperaturen akkurater sagen müsste. Ihr sitzt ja auch noch unterm Dach jeweils.
Ja. Es ist warm.
Ich schwimme in meinem eigenen Saft.
Rock im Park war und Uli durfte zumindest einen Tag beiwohnen. Das heißt, er darf anfangen und Philipp, danach möchte ich noch deine Top-Acts.
Okay. Ja, ich hatte tatsächlich nur einen Tag, aber war besser als gar nichts. Und der war eigentlich sehr lohnenswert, muss ich sagen.
Also ich Freitag,
mich,
ne?
Freitag, genau. Ich habe mich gleich mal zu der kleinen neuen Bühne im Wald durchgekämpft.
Waldbühne.
Waldbühne. Wie hieß die, glaube ich, Atmos Stage oder so ähnlich.
Waldbühne oder Buschbühne. Waldbühne.
Und das war eine ganz gute Idee, weil es war wahnsinnig viel los. Also ich bin Freitagnachmittag dahin und man hatte das Gefühl, Nachmittag um 3 oder 3:30 bist du zwischen den Bühnen schon nicht mehr durchgekommen oder so im Schritttempo maximal. Und bei dieser Atmos Stage war es sehr gemütlich, da war überschaubar, war nicht so viel los. Und es haben sogar gute Bands gespielt. Also ich fand das dann sehr entspannend. Habe ich zum Beispiel eine Empfehlung von Max natürlich mal wieder Spiritual Cramp gesehen,
die ich sehr gut fand.
Also eins meiner, gleich mal ein Highlight. Danach haben noch Grade 2 gespielt, war auch sehr unterhaltsam. Da bin ich mal tatsächlich rüber, habe mich zur großen Bühne mal aufgemacht, beziehungsweise zur Alterna Stage, zur Rise Against, was auch, ist jetzt nicht meine Lieblingsband, aber war unterhaltsam. Und dann hatte ich noch Turbostart wieder auf meiner Waldbühne, die ich heute zwar schon mal in der Halle gesehen habe, aber Open Air auch nochmal richtig gut gewesen. Also war ein kurzer, knackiger, guter Rock'n'Pike-Tag und ich konnte dann guten Gewissens am nächsten Früh in die Schweiz fahren.
Wo war ich nochmal, als du bei Spiritual Cramp warst?
Wir haben es geschafft, beide uns den ganzen Freitag irgendwie zwar ständig zu schreiben, aber nichts zu sehen.
Und während ich bei irgendeiner Scheißband nicht
so komme. Ich sagte dauernd, komm rüber. Max hat gesagt, die Band ist gut, die ist gut, aber nein, du musst ja wieder dein Ding durchziehen.
Das mit den 4 Bühnen war echt schlecht organisiert. Dann braucht er echt Stunden, um von einer Bühne zu
anderen. Das war Wahnsinn, ja.
Ich hätte gern gewollt, aber ich wurde gefangen genommen von Pflichtaufgaben und von Menschenmassen.
Hast du den Live-Ticker denn zuverlässig bedient?
Man hat uns sehr gelobt. Er war sehr gut gelesen dieses Jahr. Ja. Ich habe mir jedenfalls eine Top 3 gleich nach Sonntagnacht noch notiert. Auf Platz 1 ganz eindeutig Idols. Also musikalisch eines der intensivsten Konzerte, die ich seit Jahren miterleben durfte. Also zu diesem Zeitpunkt auch für mich die beste Post-Punk-Band der Welt. Und ich schätze mal, sie waren sich bewusst, an welch historisch verpesteten Ort sie spielten, denn Joel Talbots unvermeidliche Nahostansagen waren mitten auf dem Nürnberger Zeppelinfeld dankenswerterweise ziemlich, arglos. Und mit seinen paar Viva Palästina-Shouts konnte ich dann gut leben. Platz 2, Drug Church. Auf der wunderbaren Waldbühne. Ich hatte zwar die ersten 3 Songs verpasst, aber scheiß drauf. Ich dachte mir, so eine gute Band habe ich selten gesehen. Und gerade auf dieser Bühne, also man kam sich vor wie abseits vom Mainstream in so einer heimeligen Post-Hardcore-Messe bei so einer guten Band. Und mein Platz 3, Max, du hast schon, glaube ich, die Nase gerümpft, Stray from the Path. Das war so ein typischer Fall von richtige Band zur richtigen Zeit, spät nachts in der Arena. Erst hatten sie eine Viertelstunde Soundprobleme, da ging gar nichts. Aber dann haben sie losgelegt und das war wirklich eine astreine Crossover-Show in bester Rage Against the Machine-Manier. Also ich konnte beseelt, besoffen nach Hause gehen und am nächsten Morgen auch ignorieren, dass die Band auf Platte nüchtern, allenfalls grundsolide klingt. Aber vor Ort war es richtig schön.
Ich kenne sie nur auf Platte, daher mein...
Ja. Die spielen übrigens demnächst, soweit ich weiß, nochmal in Nürnberg irgendwo.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Und mein Guilty Pleasure war ein Tulpe. Kannte ich davor auch nicht. Ein Matzen- und ärztehafter Pop-Punk aus Berlin mit sympathisch verbockten Ansagen vom Sänger wie: Wollt ihr Bock? Also war wirklich sehr tanzbar, sehr lustig, auch auf der Waldbühne gesehen. Und enttäuscht wurde ich von Weezer, weil im Gegensatz zu von vor, wann war es?
Drei Jahren, glaube ich.
Waren sie nicht so wirklich in Spiellaune und Rivers ist sehr ergraut und wollte auch nicht mehr den Rockstar spielen wie damals, sondern wieder halt diesen typisch apathischen Geek. Deswegen sprang der Funke nicht über. Also es waren viele Leute begeistert. Ich dachte mir, ne, ich kenne sie auch besser.
Mir ist der Begriff ergraut jetzt ein bisschen zu negativ konnotiert,
ja, muss ich sagen. Innerlich ergraut und äußerlich auch. Ja, und wieder mal verpasst, wie eigentlich immer bei Rock im Park habe ich die Nerven, was mir besonders weh tut, aber irgendwann sehe ich es auch mal im Park live.
Dann bin ich jetzt im Nachhinein doch ziemlich neidisch, dass ich nicht dabei war. Ich habe zumindest auch mal wieder ein Konzert gesehen. Ich war mit meiner Frau auf Kurztrip in Leipzig und habe auf der wunderschönen Parkbühne meine geliebten Jimmy Eat World live gesehen. Hervorragend und vorhersehbar wie immer. Greatest Hits Set, keine Überraschung. Super professionell runtergerockt, sehr sympathisch, aber ja, so die B-Seite für die Ultra-Fans, die vermisse ich immer. Das kleine Bonmot.
Trotzdem schön.
Philipp, du hast vorhin schon mal angerissen das Thema. Letztes Mal oder im Nachgang zur letzten Sendung hatte ich ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt ein paar Abonnenten verlieren, weil wir ja doch ein heißes Eisen angefasst haben mit dem Thema Nahostkonflikt in der letzten Show in den News. Aber tatsächlich, danke an unsere Hörerinnen und Hörer, vor allem an Bastian, Felix und Stefan aus Salzburg, die uns allesamt sehr unterstützende E-Mails zu dem Thema geschickt haben und uns bekräftigt haben, weiter auch unbequemere Meinungen da auszudrücken. Das hat mich dann doch beruhigt und die Abonnementkündigung haben sich dann auch in Grenzen gehalten. Insofern bereue ich es im Nachhinein nicht mehr. Achso, zum Steff vielleicht noch aus Salzburg, der hat mich noch mit seiner Band bemustert. Wenn ihr Fusion-Fans seid, dann checkt doch mal Professor Flitsch aus. Und wenn ihr auch mit mir E-Mails schreiben wollt, ich leite sie natürlich immer auch an Uli und Philipp weiter, dann tut das unter loveisneuespodcast@gmail.com. Sei es Lob, sei es Kritik, Liebe, Hass, alles was ihr habt, bitte dahin. Folgt uns zusätzlich bitte auch bei Instagram und Facebook. Bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens, wo ihr uns natürlich schon abonniert habt. Und sagt all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Das hilft uns sehr. Wenn ihr die Songs, über die wir hier reden, nachhören wollt, zumindest von jedem Album mindestens eins, dann checkt die Shownotes zur Folge. Da findet ihr eine Spotify-Playlist, wo sie alle enthalten sind.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich letzten Donnerstag noch bei Wanda war. Und zwar auf der malerischen Zitadelle in Mainz. Es war ein Geburtstagsgeschenk und egal wie man Wanda inzwischen findet, es war wirklich ein tolles Konzert. Mitreisende Liveband, wenn sie wollen, sind sie immer noch. Die neuen Hits waren zwar teilweise jenseits des Schlagers, aber trotzdem. Ich meine, mit Alkohol und Lucia und Bologna und Bussi Baby war es einfach auch pure Amore. Von dem her, ich wollte es noch erwähnt haben, ne? Also Wanda waren toll.
Dann will ich noch erwähnt haben, dass ich bei Wilco war und ganz toll Abbitte leisten muss, weil ich glaube ich mich mal, war das bei...
Einigermaßen negativ geäußert
habe. Einigermaßen negativ geäußert habe bei...
Wir haben
die Platte mal
in der ersten Staffel im ersten Jahr mal zum 20. Geburtstag
genau.
Von Yankee Hotel
Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot war das, genau. Also ich nehme alles zurück, was für eine großartige Band. Die waren in Dachau beim Dachauer Musiksommer, was als Location wirklich sehr empfehlenswert ist. Also wer irgendwie Gelegenheit hat, da hatte ich letztes Jahr schon Black Country New Road gesehen, da hat es leider geregnet. Heuer war es dann eher warm, aber ganz, ganz nette, idyllische Location direkt am Maikplatz in Dachau im Schatten des Rathauses, auch relativ klein. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da hinpassen, vielleicht maximal 1000 oder so. Und war wirklich ein großartiges Konzert, 3 Stunden, 2 komplette Sets mit 20-minütiger Pause. Also ich war sehr, sehr begeistert und nehme alles zurück, was ich über diese Band vielleicht mal in meiner Ignoranz nicht Schlechtes gesagt habe.
Jugendlichen Ignoranz.
Ja. Und bei Iggy Pop war ich auch noch.
Okay, und das kurz gesagt?
Ganz kurz nebenbei. Gesagt, München Tollwood in diesem Zelt. Ja, Iggy, viele Stooges-Songs. Erstaunlich, wie er dann immer noch mit seinen, glaube ich, 78 Jahren performt. Muss man wirklich den Hut ziehen. Auch wenn er ausschaut, als wenn sie ihn gerade irgendwo ausgebuttelt hätten inzwischen. Ich habe ihn mal gesehen Anfang der 90er in Berlin. Da hat er sich mir in der Flasche die Brust aufgeritzt. Ich glaube, inzwischen würde die Flasche kaputt gehen, wenn er das wieder in seiner Lederhaut. Aber ja, auch keine 3 Stunden, sondern so knapp 1,5 Stunden. Aber alle Hits, viele Stooges-Songs. Einzige, was mich ein bisschen stört, dass er inzwischen, macht er schon länger, weiß ich, jeden Song mit so einer Bläser-Section unterlegt. Und das tut manchen Songs ganz gut und manchen Songs, finde ich, tut es aber nicht gut. Also kommt dann alles so ein bisschen Las Vegas-mäßig rüber zum Teil. Müsste jetzt nicht bei jedem Song haben, diese Bläserbegleitung. Aber geiles Konzert.
Auf Bläser kommen wir gleich nochmal zu sprechen in den News. Nur so als Cliffhanger.
In die News.
Wir starten wie immer mit unserem Beef des Monats. Diesmal reisen wir nach Schottland, denn die Behörden von Edinburgh haben es offensichtlich nicht so mit der geballten Britishness von Oasis, die sich im August für 3 Shows in der Stadt angekündigt haben. Auf den ersten Blick müsste ob des Working-Class-Backgrounds der Band und ihrer Brexit-Kritik eigentlich eine gewisse Seelenverwandtschaft bestehen. Doch geleakte interne Dokumente der Polizei warnen in Bezug auf die Reunion-Shows vor mittelalten Männern, die mehr Platz einnehmen als üblich und darüber hinaus als rauflustig einzuschätzen seien, was durch den Ton der Band wohl noch verstärkt werde. Ob dies eine Retourkutsche dafür ist, dass Noel Schottland mal als dritte Weltland bezeichnet hatte? als mittelalter männlicher Host eines Podcasts, der vor allem von mittelalten Männern gehört wird, muss ich jedenfalls entgegnen, wir sind nicht alle fett, liebe Schotten. Wir haben nur schwere Knochen. Liam konnte natürlich nicht anders als bei Twitter zurückschlagen. Mit den Worten, ehrlich gesagt, ihre Einstellung stinkt zum Himmel, gab er sich zwar verbal verhältnismäßig zahm, rief jedoch die erwarteten 210.000 BesucherInnen auf, nach dem Konzert sofort wieder abzureisen und Edinburgh nicht mit ihrem Geld weiter zu verlustieren.
Du weißt, es ist eine schöne Stadt, aber
ja, eigentlich eine der schönsten Städte, in der ich je war.
Ich finde es auch schön, dass du Edinburgh sagst, statt Edinburgh.
Wer sagt denn sowas?
Alle, die nicht mal in Edinburgh waren. Wann ist Tourstart von Oasis?
Diese Tage.
Ich glaube, diesen Freitag.
Ganz sein. Nächstes Mal werden wir mehr berichten. Kein Beef, aber eine Absage erntete Morrissey derweil von Nick Cave, der den Smiths-Sänger sonst eigentlich bei jeder Gelegenheit unter anderem als besten Texter seiner Generation verteidigt. Da sich auch Cave gelegentlich an allzu woken Meinungen und einer vermeintlichen Cancel-Culture stört, hatte Moss daher in ihm wohl einen vermeintlich seelenverwandten Grandler vermutet und Cave gebeten, einen Spoken-Word-Part in einem Song zu übernehmen. Der störte sich aber nicht nur an einem, Zitat, komplett irrelevanten griechischen Bouzouki-Intro, sondern auch an seinem Text, der, Zitat, eine unnötig provokante und leicht dämliche Anti-Woke-Tirade gewesen sei. Dem er auf einer gewissen Ebene zwar zustimmen könne, derartiges aber aus seiner Musik raushalten wollte. Und trotz Morrisseys trampöser Tendenzen steht seine Antwort auf Caves Offenbarung noch aus.
Sehr, sehr schön fand ich auch die Anmerkung von Nick Cave, dass er mit Morrissey ganz gut auskommt, was wohl daran liegt, dass er ihn noch nie persönlich getroffen hat oder so ähnlich.
Dann sind wir schon bei den neuen Singles. Nachdem ihr heute so wortkarg seid. Denn Kraftklub haben ihr am 28. November erscheinendes Album Sterben in Karl-Marx-Stadt angekündigt und die Single Schief in jedem Chor vorausgeschickt, die uncharakteristisch ruhig und melancholisch ausfällt und mich ein wenig an die Songs erinnert hat, die Casper damals mit Get Well Soon geschrieben hat. Der Melodie im Refrain kann ich mich aber nur schwer entziehen. Schon ein Ohrwurm.
Ja, wobei ich noch überlegen muss, ob ich den Refrain jetzt vom Inhalt her ganz cool oder eher ein bisschen doof finde mit diesem Fickt euch alle. Also momentan tendiere ich noch zum zweiten, aber mal abwarten.
Es ist ja nur ein Zitat, aber ich bin mittlerweile schon sehr abgehärtet, was Fäkalsprache in deutschen.
Ja, ich bin noch nicht so, Lyrics ich glaube, ich bin noch nicht so weit, deswegen, ich muss noch abwarten. Ich warte auf die weiteren Singles und ich freue mich aufs Album.
War sehr lustig, als ich heute Morgen meinen anderen Podcast, für den ich auch bezahlt werde, aufgenommen habe, der ja ein bisschen um Fußball geht, hat mein
das musste sein, ne?
Hat mein geschätzter Kollege Fadi Keblawi, den ich jetzt nicht grüße, weil er das hier eh nicht anhört, im Aufzug tatsächlich diesen Song gesungen, vor sich hingeträllert. Wo ich dann gleich gesagt habe, oh, das besprechen wir heute Abend. Also es macht offenbar schon die Runde in der Welt und ich finde es schöne Durchhaltehymne, die bestimmt in der Indie-Disco genauso gut funktioniert wie im Stadion.
Ja, bei so Männern jenseits der 40 oder knapp an den 40.
Ja, für die Disco fast ein bisschen zu ruhig, glaube ich. Würde ich mich nicht trauen zu spielen. Wobei, Bologna, hatten wir es ja vorhin von, habe ich das letzte Mal wieder gespielt und das war eine kollektive Ausrastung. Also es muss nicht immer
fetzig sein. Ja, kann ich bestätigen, komischerweise.
Kürzlich feierten die Talking Heads noch ihren 50. Geburtstag. Nun steht bereits ein neues David Byrne Soloalbum namens Who is the Sky für den 5. September an, das unter anderem Hayley Williams von Paramore und Tom Skinner von The Smile als Gastmusiker an Bord hat. Für die, jetzt sind wir bei den Bläsern, ultra gut gelaunte Leadsingle Everybody's Laughing gibt sich Burns alte Freundin St. Vincent die Ehre. Ist hinter seinen sehr, ich sage mal, naturbelassenen Vocals aber nicht so leicht herauszuhören. Wo steckt nur dieses Autotune, wenn man es mal wirklich braucht? Ansonsten durchaus infektiös, freudig und sicher auch kindergartentauglich.
Passt vor allem zu den Temperaturen, das hat ja so ein bisschen sommerlich-karibisches Flair.
Ich habe mich auch gefragt, wo steckt Annie Clark da? Spielt sie vielleicht diese Marimba oder weil ich ja.
Wobei die beiden.
Backing Vocals.
Die beiden haben ja schon mal ein ganzes Album zusammen aufgenommen, Love is Giant, und das fand ich eher so ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen.
Okay. Zu jüngerem Gemüse. Den 26. September haben wir uns alle schon rot im Kalender angestrichen, denn dann wird das neue Album All That Is Over der irischen Post-Punk-SenkrechtstarterInnen Sprints um Sängerin Carla Chubb erscheinen. Die rocken nämlich nicht nur gut, sondern sind offenbar auch sehr belesen, wie ihre, zumindest der Name ihrer neuen Single Descartes belegt, die produktionstechnisch sogar noch eine Schippe aufs hervorragende Debüt Letter to Self drauflegt, aber zum Glück an Aggressivität nichts missen lässt.
Am Anfang dachte ich noch, oh Gott, ist das die neue Single von The Prodigy, aber dann wird es richtig schön Carla angepisst. Ja. Guter Song, ich freue mich drauf. Aber du musst zugeben, das Intro ist schon, könnte auch Firestarter gleich dann drauf losgehen.
Aber dass die elektronischen Spielereien halten sich dann, ja. Die verfliegen dann
Gottlob, ja.
Den Gitarren zuliebe.
Ich finde auch, dass sich Carla Chubb jetzt in Sachen Energie vor Amy Taylor oder den Lambrini Girls nicht verstecken muss. Also,
ja.
Hörer, denen das gefiel, kauften auch. Kann man getrost zuschlagen. Bin mal gespannt, ob sie mit ihrem zweiten Album das Debüt, das Niveau halten können oder vielleicht sogar noch toppen.
Oh, diesen Hörer, denen das gefiel, Spruch bringe ich nachher auch noch gleich in ungefähr 3 Minuten.
Wer mir noch nie so richtig gefallen hat, ist Mac DeMarco, ein Künstler der 2010er, dessen riesiger Erfolg sich mir damals nicht so ganz erschlossen hat. Aber er kehrt 6 Jahre nach seinem letzten regulären Studioalbum am 22. August mit dem kreativ benannten Guitar zurück. Und ganz so loungig, schnarchig wie seine alten Sachen finde ich die verhuscht folkige Single Home zum Glück nicht. Ob ich diesmal auch auf Albumlänge mit ihm warm werde, möchte ich aber nicht versprechen. Er macht es auch einem nicht leicht. Er hat seine letzte Veröffentlichung war ein Album mit 199 Songs drauf. Und das war jetzt auch nicht in Grindcore-Länge, sondern richtige Songs.
Kann tatsächlich nur Chamber of Reflection, glaube ich. Das war so der kleine Hit, den er mal hatte irgendwann. Ansonsten ist der gute Mann bislang an mir vorbeigegangen und ich glaube, der Song wird da rein nicht so viel ändern.
Ja, und ich frage mich, wie kommt es, dass ich von diesen Menschen noch nie was gehört habe? Ich hab den Song gehört und habe ich ein paar andere Songs von ihm gehört von früher und ich finde es wundervoll. Also ich meine, das klingt ja wie John Lennon. Ich meine, das muss ich ja mögen. Also ein echtes Kleinod und vor allem, weil nichts passiert, finde ich so toll. Also, wow, ging völlig an mir vorbei. Ich fand es gut.
Eher wie der psychedelische John Lennon.
Ja, der tote John Lennon. Ja.
Und zum Schluss noch 2 britische Hochkaräter, die zwar neue Songs für uns haben, mit Albumplänen aber noch nicht rausrücken wollen. Zuerst wären da Biffy Clyro, die mit A Little Love dem poppigeren, gut gelaunteren Sound ihrer letzten beiden regulären Alben treu bleiben und sich trotz Stadiontouren immer noch keine Oberkörperbekleidung leisten können. Ja. Ich bleibe weiter Fan, weil sie neben den großen Refrains instrumental immer noch einigermaßen spannend und kreativ bleiben. Was ich von der zweiten Band leider schon lange nicht mehr sagen kann, denn Muse haben sich gänzlich auf der Synthpop meets New Metal Schiene festgefahren. Und auch wenn der Refrain von Unraveling catchy und streicherbeladen ist, bin ich doch wohl zu sehr schlafscharf, um davon noch hingekriegt zu werden.
Ich habe den Biffy-Song schon bei Rock im Park gehört, muss ich sagen, und der hat mir gefallen.
Wie waren sie sonst?
Ja, in Ordnung.
Nur mal so eine Zwischenfrage.
Kein überwältigender, aber solider Auftritt. Solide in Form von gut.
Waren da viele mittelalte Männer, die viel Platz gebraucht haben? Dann könnte man das den Schotten aufs Brot schmieren,
nämlich. Ich war nicht so weit vorne, aber es war relativ grau da vorne. Ja.
Aber mir geht's in der Bewertung wie Max. Also ich mochte die wirklich mal sehr gerne Zeit lang, Biffy Clyro, so Puzzle und Only Revolutions Zeiten, fand ich sie wirklich großartig. Und zuletzt war das immer okay, also auch so wie dieser Song, schon ziemlich glatt gebügelt, aber geht okay, kann man hören. Und Muse, ja, habe ich irgendwann das Interesse verloren, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt. Werde ihnen ewig dankbar sein für Black Holes und Revelations. Aber das ist, ich finde, das ist auch wirklich so am Reißbrett entworfener Muse-Song. Also diese typischen Versatzstücke, dieser theatralische Gesang und diese Synthes und die dann noch so ein komisches New Metal-Geboller. Also wahrscheinlich ist der Song sogar besser als die letzten furchtbaren Alben, aber
nein,
kriegen sie mich trotzdem nicht mehr.
Also dieses Lied ist eine gequirlte Kacke. Da höre ich mir doch lieber die letzten drei Alben von Bullet for My Valentine an und trinke irgendwie Wodka Energy. Das ist immer noch besser wie diese Scheißmusik von diesen drei hybrischen Typen, die sich, glaube ich, für das Größte halten und gar nicht merken, dass sie eigentlich bloß noch Witzfiguren sind. Also Leute, die sowas mögen, sind vermutlich auch bei Telegram und bei Truth Social sehr aktiv.
Warum haben wir die ich eigentlich? Ich fürchte, sehr viele Leute mögen das noch, Philipp. Ja. Verkreuzen. Und da gehen schon wieder die nächsten Abonnenten. Danke.
Warum haben wir die eigentlich vergessen, letzten Monat bei unseren überbewertesten Bands? Indie-Bands, da hätten die auch gut reingepasst.
Naja, weil sie ja mal. Ja, gut,
weil
sie
ja wirklich mal gut waren, das stimmt natürlich, ja.
Und überhaupt nicht Indie, sondern einfach nur Scheißi.
Okay. Bevor es zu lustig wird, zum Schluss noch ein kurzer Nachruf auf Gitarrist Patrick Walden, den man, wenn man ihn kennt, vor allem aus seiner Zeit neben Pete Doherty bei den Baby Shambles. Und mit dem hat er damals tatsächlich zahlreiche Hits zusammen verfasst, wie unter anderem Fuck Forever, den man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Aus dem Umstand, dass der arme Mann nur 46 Jahre alt wurde, keine Todesursache veröffentlicht wurde und er auf allen, auch aktuelleren Fotos, die ich von ihm gesehen habe, nicht wesentlich gesünder als Doherty zu seinen schlimmsten Zeiten aussah, kann man zumindest spekulieren, was die Sache natürlich nicht minder tragisch macht.
Weil er halt nach Frankreich gezogen, Mensch.
Bisschen Käse genascht.
Pete überlebt sie alle.
Womit wir die News beschließen und zu den hochkarätigen Alben dieses Monats weiterziehen.
In the Album Reviews.
Philipp, du darfst beginnen mit ein paar alten Bekannten.
Dankeschön. Und dann lasst uns mal bei diesem schönen, trockenen Wetter tanzen. Und zwar in der Disco 2025. Also das Comeback alter Helden nach fast einem Vierteljahrhundert Albenfunkstille. Es ist schon noch was Besonderes, selbst heutzutage, wo man die Comebacks alter Helden ja mehr oder weniger kennt. Und lasst mich trotzdem mal eine, sorry für den Witz schon mal, Pulp Fiction spinnen. Hätten sich Pulp nach Different Class von 95, einem Klassiker des Britpops und eins meiner Alben für die Insel, oder nach This is Hardcore von 98 aufgelöst, sie wären bereits jetzt unsterbliche, lebendige Legenden. Leider folgte dann 2001 mit We Love Life ein Album, mit dem sie mich irgendwie ein bisschen verloren haben. Es war nicht schlecht, aber sie klangen darauf irgendwie müde oder zu abgeklärt. Und das Ganze war dann für mich schon irgendwie nicht mehr ganz so relevant oder... Wie empfandet ihr das damals?
Mir geht's da nicht ganz so wie dir. Ich bin nicht der weltgrößte Pulp-Fan, weshalb manche meine Meinung zu Moore vielleicht auch belächeln werden. Aber ich habe mir zu einer besseren Einordnung vorher nochmal die fünf Alben Up His and Hers zu Gemüte geführt. Und mir ging's da ähnlich, dass ich This is Hardcore am Ende tatsächlich als das Beste empfunden habe. Aber We Love Life auch nichts abgewinnen konnte. Und trotzdem, um dem Neuen ganz kurz vorzugreifen, es ist tatsächlich mein liebstes Pulp-Album überhaupt geworden. Und das liegt vor allem daran, dass es etwas vermeidet, wovor manche Vorgänger, selbst der vermeintliche Klassiker Different Class, meiner Meinung nach nur so strotzen, und das ist Filler. Ich mag selten mehr als die Hälfte der Songs. Natürlich hat man die großen Hits auf Different Class, aber die jetzt weniger auf This is Hardcore sind, da sind es einfach nur starke Songs. Aber es ist jeweils nur die Hälfte für mich. Und dieses Album hier hat mich von vorne bis hinten in seinen Bann gezogen.
Ja, muss mich ein bisschen outen. Mich von der großen Britpop-Troika immer die hemdsärmlich-brolligen Working Class Lads von Oasis und die cleveren Mittelschicht-Studentenband Blur immer ein bisschen mehr interessiert haben, als die vergleichsweise elitären Pulp und ich kenne wirklich nur eigentlich das, braucht man drüber reden, großartige Different Class und This Is Hardcore. Ich habe sie davor nicht verfolgt und auch danach nicht mehr wirklich. Also ich bin jetzt auch nicht der große Pulp-Experte und habe auch so ein bisschen gebraucht, um in das Album reinzufinden, weil ich es zunächst phasenweise tatsächlich ein bisschen zu theatralisch, überkantitelt und auch snobistisch fand. Aber, oh Gott. Aber es hat sich geändert. Aber jetzt lasse ich mal den Philipp wieder.
Ja, denn wovon sprechen wir eigentlich? Ne? Wir sprechen
ich von muss More. Trotzdem noch mal reinsprechen, Philipp, weil der Uli jetzt gerade das Pulp als elitär gezeichnet haben, bezeichnet hat, was tatsächlich ein Trugschluss ist. Denn Jarvis Cocker ist absolut Middle Class und ich habe mich dahingehend schon etwas intensiver mit ihnen beschäftigt, um eben zu mir von schlaueren Experten erklären zu lassen, dass Jarvis Cocker nie von oben herab die Leute, über die er da so singt, betrachtet, sondern dass das wirklich eher als Beobachtung auf Augenhöhe zu gelten scheint, was er da so macht in seinen Texten.
Aber er gefiel sich schon immer so eher in der Rolle als der elegant intellektuelle Crooner dieser Britpop-Ära.
Weil er immer schon von Anfang an in Anzug rumgelaufen ist, ist das, kann man zu diesem Schluss kommen.
Oh, das kann ich in schönere Worte packen.
Mach.
Okay.
Wir reden nämlich von More, dem 8. Pulp-Album und den drei großen Fragen unserer Tage. Erstens, wie ist Jarvis Cocker die lange Hauptbandpause bekommen? Zweitens, wie hat man den Tod von Bassist Steve Mackey vorletztes Jahr weggesteckt? Und sind Pub noch oder wieder relevant? Und meine Antworten, ganz gut, sehr gut und durchaus.
Was waren nochmal die Fragen?
Fangen wir mal bei Steve Mackey an. Dem ist das Album gewidmet und er hat einige Songs auch noch aktiv mit arrangiert, wie ich gelesen habe, also Rest in Pulp und Amen. Machen wir bei Jarvis weiter. Ja, er ist noch der Karl Lagerfeld meets Oscar Wilde des Britpop, aber seine Affektiertheit, also textlich wie gesanglich, hat inzwischen Ausmaße erreicht, die stellenweise schon oder auch bewusst an Selbstkarikatur grenzen. Es ist auch einfach nicht mehr so wirklich hip und schon gar nicht mehr cool, wenn ein graubärtiger 61-Jähriger in Songs wie My Sex den graubärtigen 61-Jährigen Lustmolch gibt. Möchte ich wirklich eine, Achtung Wortspiel, Ode an Cockers Sperma hören? Oder will ich ihn betrachten wie einen Baldrentner, der nochmal den Halbschaken spielt und einen auf Mittelstufe macht, weil er so verknallt ist wie in Tina? Das wirkt dann irgendwie stellenweise unangenehm und klingt dann unfreiwillig komisch. Andererseits, wir reden hier immer noch von Pulp und da bewegt sich meine Kritik auf hohem Niveau. Allein der Opener Spike Island ist für mich schlicht einer der Songs des Jahres. Ganz tief rührt er in der Nostalgie so bei meiner Seele. Und da verzeihe ich sogar Jarvis seine inzwischen sehr lange Zunge. Das Album will auch gar keine neuen Wege gehen, sondern feiert einfach den Pulp-Sound, den man kennt. Die Band gibt ja offen zu, dass viele der Songs und Songideen schon ewig fertig oder zumindest halbfertig waren. Und das heißt, die ganz großen Gesten der Pulp-Pomp wie in I'd Like to Teach the World to Sing, die Pauken und Orchester und das bitter trockene britische Melodrama in Grown-Ups, der Disco-Funk wie in Got to Have Love, die opulent klingenden, aber inhaltlich herzerwärmenden Vater an den Sohn-Ratschläge in Hymn of the North, all das ist schlichtweg hinreißend. Und wenn Uli The Cure für ihr Comeback-Album feiert, weil sie immer noch wie The Cure klingen, dann ist das in diesem Fall ja wohl gleich doppelt und dreifach angebracht.
Also ich muss gleich einmal reingrätschen, mir gefällt heute die Grundtendenz in diesem Podcast, denn die Wortwahl, ich habe da schon wieder graubärtig gehört und ich weiß nicht, fühle mich ein bisschen diffamiert heute.
Ich habe von Jarvis Cocker geschwätzt, nicht von dir.
Okay, den Vergleich mit Jarvis Cocker lasse ich durchgehen. Danke. Also ich zweifle manchmal so ein bisschen an mir selbst, weil wie gesagt, ich hatte erst ein bisschen Probleme mit der Platte reinzufinden und dachte mir dann so, nee, ist einfach nicht so mein Ding. Und dann ging es mir tatsächlich wie im letzten Monat bei Pete Doherty, dessen Soloalbum, das ich am Anfang auch kreuzlangweilig fand. Und jetzt war es so ein bisschen fast der Soundtrack meines Pfingsturlaubs. Ich habe irgendwie das Gefühl, man muss mir nur lang genug was vorspielen, irgendwann gefällt mir alles. Und so war es jetzt auch bei der Platte. Also am Schluss fand ich es dann wirklich gut. Mir hat nicht alles gefallen, also auch das von dir angesprochene My Sex oder auch Tina ist mir dann wirklich, ja, ich habe es wegen überkantitelt vorhin genannt, auch das Stück mit Chili Gonzales, weiß ich, dass das viele abfeiern.
Affektiert.
Ja, gefällt mir nicht so, aber Spike Island, Got to Have Love, Background Noise und auch der Closer Sunset haben sich dann schon festgesetzt und die poetischen Lyrics und die klugen Gedanken sind natürlich zum Teil schon sehr große Wortkunst, kann ich auch anerkennen. Und nach 24 Jahren Pause ist das schon sehr beachtliches und abwechslungsreiches altes Werk vor allem. Klingt für mich allerdings immer irgendwie wie ein Soloalbum. Ich höre bei Pulp höre ich immer keine Band, sondern höre Jarvis Cocker. Ich weiß nicht warum.
Ist ja auch im weiteren Sinne seine Band.
Aber da steckt schon ganz viel Input der anderen auch drin. Jarvis Cocker hat ja vor wenigen Jahren noch ein Soloalbum erst rausgebracht. Hieß das. Und
das war so Techno, ne?
Das war sehr, sehr spröde, fand ich das. Wenig, an dem ich mich festhalten konnte. Deshalb bin ich auch mit so nicht vorhandenen Erwartungen in dieses Album rangegangen, wurde dann umso mehr geplättet. Denn Moore staffiert seine genialen Texte stets mit so detailreichen Arrangements aus, die auch dann die Hooks liefern, wenn er gerade mal zu sehr mit seinen humorvollen und diesmal auch sehr nachdenklichen Ausführungen beschäftigt ist. Beispiel kurze, da muss man jetzt zitieren bei Pulp. I'm not aging, no, I'm just ripening. And life's too short to drink bad wine, and that's frightening. Die Vergänglichkeit lastet mit über 60 offenbar schon schwer. Das soll seine Gesangsleistung aber keinesfalls schmälern, denn da fährt er wirklich sein komplettes Repertoire von exaltiert jauchzend bis sexy croonend in My Sex, ich finde sogar unpeinlich rappend, ohne dass jemals das Gefühl von Beliebigkeit aufkommt oder dass das Album als Ganzes dadurch an Stringenz verlöre. Und so habe ich, anders als auf den früheren Alben, einfach in jedem Moment eine Melodie oder Performance, an die ich mich klammern kann. Bei Songs, der Disco-Sound von Spike Island wirkt neben der Tanzgranate Gotta Have Love wie die offensichtliche Single, ist für mich aber tatsächlich der schwächste Song hier. Und das Highlight bildet für mich tatsächlich das Balladentriumphirat am Ende des Albums und davon besonders das fast post-rockige Hymn of the North mit diesem wunderschönen Refrain und den sich aufschwingenden Gitarren am Ende. Also, ich bin hin und weg. Können noch ein bisschen was zu den Lyrics sagen?
Du?
Ja, wenn ja, du nichts mehr hast.
Nee, ich habe am Ende noch was. Der Schlusssatz gehört mir.
ja, es hat ja zwei zentrale Themen dieses Albums. Zum einen da das Erwachsenwerden, etwas komisch mit über 60 als Vater eines erwachsenen Kindes. Wohlgemerkt. Und das zweite Thema ist die Liebe, die er erst jetzt
Sex.
Mit seiner aktuellen Partnerin. Ich habe gerade nochmal My Sex, die Lyrics rausgesucht, weil du da irgendwas von Sperma faselst. Ich habe das jetzt auch in Metaphernform nicht aufs erste Lesen identifizieren können.
Doch, aber am
ich glaube dann natürlich deinem Deutsch-LK.
Am Ende hört man, wie er wie eindeutig die menschliche DNA nochmal rezitiert wird. Und das ist für mich nichts anderes, wie wenn man Sperma rezitiert. Behaupte ich.
Okay, ja. Da. Ich war bei der Liebe nämlich, die er erst jetzt mit seiner aktuellen Partnerin auch so untypisch ohne zynische oder ironische Brechung anerkennen kann. Auch wenn es natürlich wieder als augenzwinkernde Milieustudie gelten kann, wenn Cocker einem ins Ohr flüstert, wie er sie auf dem Parkplatz eines Bauernmarktes kennengelernt hat, weil da die Bohemia einkauft. Auch wenn das nicht so tatsächlich passiert sein sollte, ist es doch wie aus einer herrlichen romantischen Komödie. Ich hatte jedenfalls nicht damit gerechnet, so spät noch zum großen Fan konvertiert zu werden. Aber ich muss am Ende dieser Folge tatsächlich nochmal auf Moore zu sprechen kommen. So gut finde ich es tatsächlich. Philipp, und jetzt darfst du deinen letzten Satz noch sagen.
Lecco mio. Und was ich noch sagen möchte, ja, wie extrem kurzweilig das Album ist. Obwohl 11 Songs in 50 Minuten ist eigentlich eine ordentliche Laufzeit. Ja. Aber trotzdem, also es macht Spaß, es zu hören. Und apropos Kurzweile, ich weiß nicht, ob wir es je erwähnt haben, wahrscheinlich schon, ich habe es was vergessen, aber Jarvis Cockers Quasi-Autobiografie Good Pop, Bad Pop von 2018 kann ich wiederum nur jedem wärmstens ans Herz legen, dem Popkultur und britischer Humor etwas wert sind. Also von beiden, von Jarvis als Pulp-Frontmann und von Jarvis als Autor, bitte gerne, na was wohl, Moore.
Ha, ich hätte dir so gerne das letzte Wort überlassen, aber der Verweis auf die Biografie erinnert mich an diese liebste Anekdote aus seinem Leben, als er aus dem Fenster stürzte und sich das Bein brach, weil er einer Frau eine Batman-Pose vorführen wollte, glaube ich, war es. Und dann erstmal im Rollstuhl saß für eine Zeit. Ein Ereignis, das er auch an einer Stelle dieses Albums wieder zitiert.
Ja.
Genau. Uli, ich habe dir für deine Review was ans Herz gelegt, von dem ich dachte, es wird der ganz große Hype. Ist es bisher noch nicht geworden, aber spätestens nach deinen Einschätzungen.
Ich zeuge dafür.
ist es dann soweit. Ich bitte darum.
Ja, du hast mir Lifeguard Ripped and Torn empfohlen. Also Lifeguard heißt die Band, Ripped and Torn heißt die Platte. weil ich ja
gut zu wissen.
Könnte ja auch andersrum sein. Weil ich ja bekanntlich Horse Girl sehr mag und auch Lifeguard aus Chicago kommen und Bassist und Sänger Asher Case und Schlagzeuger Isaac Löwenstein sogar mal kurzzeitig Mitglieder bei Horse Girl waren, wo auch noch Löwensteins Schwester spielt und beide Bands auch auf Matador veröffentlichen. Also ein Family Sing. Nach dem in Eigenregie veröffentlichten Debüt Dive und einigen EPs, die 2023 gesammelt als Dressed in Trenches erschienen, hat das Trio, das von Kay Slater an Mikrofon und Gitarre komplettiert wird, nun sein erstes richtiges Studioalbum eingespielt. Und Max, muss gestehen, du hast mir wieder nicht zu viel versprochen. Schon mit der aufgekratzt jubilierenden Garagenrock-Hymne It Will Get Worse klingt, als würde eine Horde Halbsteiger in Abwesenheit der Eltern Party machen und betrunken durchs Wohnzimmer teuteln, während sich auf dem Plattenteller Superchunk, Strokes und Thermals drehen, haben sie mich natürlich sofort gekriegt. Nicht nur A Tight Wire erinnert mit seinem treibenden Basslauf, dem melodischen Refrain und den Noise-Attacken an Sonic Youth, das von Störgeräuschen begleitete Under Your Reach verbindet dezenten Pop-Appeal mit der Schroffheit des Post-Punk. How to Say Daser ist eine fiebrige Fusion aus The Rapture und Joy Division. Beim atemlos hysterischen I Wanna Breakout regiert die pure Lust am Lärm. Like You Lose könnte mit seinen Sägen-Gitarren auch von Yard Act oder The Murder Capital stammen. Der Titelsong Ripped and Torn verneigt sich vor den frühen Guided by Voices. Und zum Schluss erlaubt sich das eingängige TLA im Refrain sogar ein paar harmonieselige 60s-Referenzen. Ich mache jetzt doch erstmal fertig und dann dürft ihr eure Meinung sagen.
Ich wusste es.
Die betont rohe Lo-Fi-Produktion von Randy Randall von No Age tut ihr Übriges, um die oft unter 2 Minuten bleibenden Songs angemessen rumpelig durch die Boxen zu jagen. Wirklich neu ist das alles natürlich nicht. Ripped and Torn lebt aber vor allem vom jugendlichen naiven Sturm und Drang, der offensiv zur Schau gestragenen Rotzigkeit und der charmanten DIY-Attitüde der Band. Dass manche Idee noch nicht ganz ausgereift wirkt und Spielfreude über Perfektion steht, ist aber wohl Teil des Konzepts. Und selbst die unnötigen und eher nervigen experimentellen Klangcollagen namens Me and My Flashes, Music for Drums und Charlie's Vox könnte man mit etwas gutem Willen als Hommage an die Swellmaps begreifen. Immerhin ist der Albumtitel offenbar einem gleichnamigen Song der englischen Post-Punk-Pioniere entliehen. Und allein für diese musikhistorische Geschmackssicherheit muss man diese jungen Menschen einfach lieben. Und jetzt dürft ihr.
Also, das ist Garagenrock, dem ich nicht böse sein will eigentlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Band lieben würde, wenn ich sie mal live spielen sähe. Aber auf Platte gepresst kommt das nur bedingt gut rüber. Ich meine, ich lobe diese Buzzcocks-geschulte Sperrigkeit. Aber wenn ich mir dann Instrumentals wie Charlie's Vox oder Music for Two Drums geben muss, Music for Three Drums geben muss, die mir trotz ihrer Kürze die Nerven rauben, weil es nur Lücken
sind. Oh, Philipp, wir reden gleich beim nächsten Album nochmal über Instrumentals, ja?
Ja, aber das sind nur Lückenfüller unter dem Deckmantel von, das ist schon irgendwie arty oder so Kunstbildflissen. Dann macht die Band irgendwie das kaputt, was sie davor mit echt tollen Songs wie eben Tightwire oder der offenkundigen Strokes-Verneigung It Will Get Worse aufgebaut hat. Und sorry, das Lied heißt es heißt Music for Three Drums. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Ja, ich finde, es gelingt ihnen einfach nicht, die Spannung dauernd hochzuhalten und oder zumindest Aufmerksamkeit zu bewahren. Und dann verlieren sie sich irgendwie so ein bisschen so Gejamme. Und dann finde ich Stücke wie Under Your Reach, in denen eine Minute lang gar nichts passiert und die restlichen 3 Minuten auch nicht viel mehr, ein bisschen ärgerlich. Und auch wenn wir da in so komische Krautrock-Gefilde kommen, in denen ich mich noch nie so wohl gefühlt habe. Also irgendwie zwiespältig, diese Platte. Es ist so immer irgendwo zwischen Begeisterung und Ernüchterung.
Ich schlage mich da wieder auf Ulis Seite, aber vor fast 10 Jahren, da wurde ich wegen meiner Indie-Party mal interviewt und gefragt, was das Next Big Thing im Indie wird. Und aus meiner Antwort damals, The 1975 und Wet, schließe ich bis heute, dass mein Hype-Radar nur in 50% der Fällen richtig liegt. Und bei Lifeguard hatte ich jetzt bisher kein Glück, wenn man knapp einen Monat nach Release schon ein Zwischenfazit ziehen mag. Ich hatte da schon mit Late-Night-Show-Auftritten und Best New Music bei Pitchfork gerechnet, war leider nur 7,9, als ich sie für diese große Review vorgeschlagen hatte. Aber nix war's. Und an der musikalischen Qualität ist es jedenfalls für mich nicht gescheitert. Wir werden ja später noch unsere Top 5 Alben von 2025 bisher durchgehen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass Lifeguard wirklich nur um Haaresbreite daran vorbeigeschrammt sind, denn Ripped and Torn ist eigentlich der Inbegriff eines gelungenen Indie-Rock-Albums für mich. Lärm, Catchiness, Angriffslust, Melodien, alles da in perfekten 70s-Garagensound, der dem Ganzen so ein krachiges Proto-Punk-Feeling verleiht. Obwohl ich hier vor allem schrammeligen Post-Punk im Retro-Style der frühen Parquet-Chords und Mid-90er Post-Hardcore wie Drive Like Jehu oder Jawbox raushöre. Und welche noch nicht mal 20-jährigen Musiker können erstens solche Referenzen vorweisen und diese zweitens noch auf Augenhöhe mit den Vorbildern in einen eigenständigen Sound übersetzen? Und das dann auf 30 Minuten ohne ein Gramm Fett, bis auf diese drei dankbarerweise kurz gehaltenen Interludes. Andere Bands kriegen das nicht so kurz hin, wie wir dann später noch reden werden. Ripped and Torn bleibt damit weiterhin ein heißer Kandidat für meine Jahrestop 10. Und jetzt, Philipp, sind wir angelangt.
Wo?
Es geht natürlich um die Band der Stunde, mal wieder Turnstile mit ihrem neuen Album Never Enough. Und keine Turnstile-Review kommt ohne das H-Wort aus. Also räumen wir es gleich zu Beginn ab. Ist die größte Hardcore-Band, die die Welt je gesehen hat, auf ihrem vierten Album Never Enough noch eine Hardcore-Band? Fragen wir uns. Auf der Habenseite ist da ihre Herkunft aus der Szene, der sie mit dem Vorgänger Glow On weitestgehend entwachsen waren, die sie aber nie verleugnen, zum Glück. Im Gegenteil, wenn er Zeit hat, setzt sich Sänger Brandon Yates immer noch gelegentlich hinter das Kit seiner früheren Band Trapped Under Ice und zumindest an deren Hardcore-Kredibilität würde niemand es wagen, Zweifel zu erheben. Auch Never Enough enthält noch Spuren des Genres, wenn die Drums in Soul, Sunshower oder Birds kurz mal das Tempo anziehen. Als aggressivere Form von Punkrock, als dass man Hardcore definiert, lässt sich das dennoch auch mit viel Fantasie nicht mehr bezeichnen. Wird die überdurchschnittliche Zahl an Stage-Divern auf ihren Konzerten aber auch nicht entmutigen. Womit wir beim Style wären. Fuck clothes. The more time you spend worrying about clothes, the less time you have to grab life by the balls, hat Henry Rollins mal gesagt. Da macht es erstmal misstrauisch, dass Bandfotos dieser verboten gut aussehenden Band nicht erst seit dem Einstieg von Gitarristin Mac Mills auch das Titelbild des neuen H&M-Katalogs zieren könnten und Bassist Franz Lyons tatsächlich nebenbei für einen Jeanshersteller modelt. Am Eiergrapschen hat sie das offensichtlich nicht gehindert, sodass zumindest ihr Erfolg Herrn Rollins Lügen straft. Doch was ist das musikalische Rezept hinter diesem Erfolg? Erklärt ihr es mir erstmal.
Die Mixtur.
Danke, Philipp. Uli?
Ich kann dich erstmal beruhigen. Lustigerweise habe ich mir nämlich dieselben Fragen gestellt, die du erwähnt hast in deinem Einstieg. Ist das noch Hardcore? Und es gibt tatsächlich eine Webseite, die heißt Is This Band Hardcore? Da kann man den Bandnamen eingeben und kriegt dann Auskunft, ob das Hardcore ist. Und ich habe es mal bei Turnstile probiert und sie werden tatsächlich noch als Hardcore-Band gelistet. Ich war dann gleich eine Stunde auf dieser Website, weil ich dann alle möglichen Bands eingegeben habe, weil ich so neugierig war. Sie kennen keine deutschen Bands, also eine amerikanische Seite offenbar. Aber funktioniert eigentlich ganz zuverlässig. Und insofern, es ist noch Hardcore. Und ich finde auch, dass die rohe Energie und das Geschrei und die brachialen Gitarren, das sind ja noch an vielen Stellen vorhanden. Aber sie sind halt so eingebettet in so einen Soundkosmos, der keine Berührungsängste kennt und das Genre schon, finde ich, irgendwie neu definiert. Also mich hat die Platte schon sehr begeistert und es ist halt so ein, ich glaube schon, dass sich Puristen da ein bisschen angewidert abwenden können, weil es wirklich so ein Hybrid ist aus Punkrock, Alternative, Classic Rock, Synthie-Pop, Dream-Pop und eben auch Hardcore. Muss man mögen, ist alles auch sehr hymnisch, massentauglich, auf Hochglanz produziert. Aber ich finde halt, es ist halt ein gottverdammtes Hitfeuerwerk. Also das sind 5, 6 potenzielle, früher hätten wir Mixtape-Kandidaten gesagt, drauf. Ich feier's, hab Glow schon gefeiert, live haben sie mich dann nicht so überzeugt, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, aber ich finde, das setzt nochmal einen drauf und klare Prognose bei meinem Hype-Radar, Next Big Thing, aber da stehe ich ja nicht allein mit der Meinung.
Und vor allem, dieser Stilmix ist zwar wild, aber er ist auch wild kalkuliert und er trifft fast immer ins Schwarze. Also was die Vielfalt und Konsequenz bei diesem permanenten Streben zum Überklettern oder wie sagt man, Überwinden von Tellerrennen angeht, also da habe ich in diesem Jahr nur eine andere Platte gehört, die vergleichbar wäre, nämlich die von den Viagra Boys.
Also ich habe es mal ein bisschen theoretischer aufgeschlüsselt. Ich habe eine These, die ich anhand von Never Enough belegen möchte für den Erfolg dieser Band. Denn anders als Bands, die vor allem in den späten 90ern und 2000ern Hardcore mit Pop-Elementen und catchy Gesangsparts ergänzten, gehen Turnstile einen anderen Weg. Sie fügen ihrem Hardcore-Sound nichts hinzu, sondern sie abstrahieren ihn so lange, bis sein Pop-Kern von selbst zutage tritt. Keine andere Szeneband würde sich beispielsweise einen so simplen Mosh-Part wie in Dull oder einen Offspring-Riff wie in Look Out For Me trauen. Doch vor einer Festivalbühne, da lässt es sich kaum leichter mit dem Kopfnicken. Auch die Evolution von Yates als Sänger folgt diesem Muster, das ich da identifiziert habe, denn während die Aggressivität seiner Shouts seit Time and Space, das man noch als echtes Hardcore-Album bezeichnen kann, kontinuierlich nachgelassen hat, wird ihre Rhythmik gleichzeitig simpler und die Einzeltöne klarer melodisch definiert. Der Style ist aber immer noch unverkennbar, dank seiner Stimme. Wo wir bei den Melodien sind, vor denen die Abstraktion ebenfalls keinen Halt macht. Die Hooks, wenn ihr darauf achtet, wow, sind meistens auf 3 bis 4 langgezogene Töne reduziert, was natürlich ultimativ catchy ist, leider aber auch nah ans Ende jeder musikalischen Abstraktionskette führt, zum Schlager nämlich. Das ultra-kitschige Whitesnake-Gitarren-Solo in Never Enough kann man noch als ironisches Augenzwinkern durchwinken, zumal ich den Song wie das sehr ähnliche Lightdesign mit jedem Hören mehr mag. Aber, die MIDI-Fanfaren in Dreaming, bekannt auch aus The Final Countdown und ganz vielen grausigen 90er-Hits, gehören schlicht verboten. Und auch an anderer Stelle drängen sich die Keyboards im Mix und auch im Songwriting häufig unnötig weit vor. Brauchen Never Enough und vor allem Sunshower noch nach eineinhalb rasenden Minuten wirklich erstmal 2 oder Look Out For Me gleich 4 Minuten Keyboard-Outro, 5, wenn ich das unsägliche Autotune-Interlude-Sealing noch dazu zähle, um ja kein Momentum im Album als Ganzes aufkommen zu lassen? Hier nehmen sich Turnstile für mich völlig unnötig selbst den Wind aus den Segeln. Und in den Songs selbst wird es zum Glück nur selten so langweilig wie beim eintönig dahin groovenden Seeing Stars. Habt ihr noch was?
Ich finde, Never Enough ist der zweite Teil von Glow On und eins der wenigen Teile, wo ich finde, also da übertrifft die Fortsetzung den Vorgänger sogar, was Raffinesse angeht. Also das ist für mich wie das Imperium steckt zurück oder der Party 2 Effekt. Oder wenn man es nicht so mit Raffinesse hat, dann eben der Austin Power Spionik geheime Missionarstellungseffekt. Weil der einzige Trick ist, man muss es sich etwas anhören, weil ich habe jetzt das Album 3-4 Mal gehört und es wird immer besser. Und ich finde mindestens ebenbürtig mit Glow On und stellenweise sogar noch besser, weil es eben zurzeit keine andere Band schafft, mir sogar 80er, 90er Jahre Synthi-Unfug und Dream-Pop so schmackhaft zu machen, den ich eigentlich verachte. Und weil ich weiß, dass es für sie bloß Stilmittel ist, weil sie es einfach jederzeit anders könnten. Ich meine, allein die ersten beiden Songs, erst kommen sie mit dem Opener Never Enough für, der echt, ja, komisch ist, dann hauen sie mir mit Solo aber wieder voll die Fresse ein. Also ich finde das wunderbar.
Ich würde Max Doktorarbeit über diese Platte ungern noch irgendwas hinzufügen, außer die Erkenntnis, die mich wirklich sehr lang beschäftigt hat, an wen mich der Sänger erinnert, die Stimme. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, das ist eine Mischung aus Sting und John Anderson von Yes. Hört es euch nochmal an.
Ah, mit Sting hast du teil... Ja,
Wie oh, der Uli hat einfach nur unsere vorletzte Folge gehört, als er uns alleine gelassen
hat. Die habe ich nicht angehört.
Hast du auch schon gesagt, oder wie?
Ehrlich?
Traitor, nicht ich.
Ich höre doch keine Podcasts, weißt du doch. Ich mache nur welche.
Was ich noch sagen wollte...
Ich habe damals Seeing Stars bezeichnet. Es klingt dank Brandon Yates nun sehr prominenten Gesangs und uninspirierter Funkgitarren leider, als hätte Sting versucht, mit Pharrell einen Nachfolger zu Get Lucky aufzunehmen und wäre grandios gescheitert.
Habe ich vergessen, ja, stimmt.
Aber der John Anderson-Vibe ist auch nicht zu unterschätzen.
Für mich jedenfalls eine glasklare Anwärter auf Album des Jahres. Und ich glaube, in der Rückschau wird sich das Album vielleicht noch als der wichtigsten in der Bandkarriere erweisen, weil ich glaube, mit dem haben sie wirklich sämtliche Schubladen, wie gesagt, sind ihnen entflogen. Ich glaube, ja, ab jetzt können Turnstile machen, was sie wollen. Und ich bin gespannt, was sie auf dem nächsten Album machen.
Ich bin ja einst so ein bisschen in der Hardcore-Szene meiner Heimatstadt sozialisiert und deshalb wahrscheinlich zu sehr Purist, um dir in deiner Einschätzung da folgen zu können. Aber mit diesem weiteren Schritt gen Pop sind Turnstile für mich leider zu einer reinen Guilty-Pleasure-Band geworden, der ich zwar noch einiges abgewinnen kann, die den Bogen in die musikalische Geschmacklosigkeit, allem äußerlichen Streben nach Ästhetik zum Trotz, manchmal auch etwas überspannt.
Jetzt überlege ich gerade, ob es in Bayreuth eine Hardcore-Szene gab.
Tatsächlich in den 2000ern. Ich habe aber noch ein paar kurze, gute Sachen gefunden diesen Monat, zwei Alben genauer gesagt, die ich noch kurz empfehlen möchte. Das erste, Crying the Neck von Patrick Wolf, wobei Lazarus ein noch treffenderer Titel gewesen wäre für das erste Studioalbum Patrick Wolf seit 14 Jahren. Während dieser 14 Jahre sich allerdings die privaten Schicksalsschläge die Klinke in die Hand gegeben haben. Zuerst der Verlust der Mutter, dann Abhängigkeit und Privatinsolvenz trieben den einstigen Shootingstar und Kritikerliebling zum völligen Rückzug aus der Öffentlichkeit und lähmten ihn auch kreativ. Nach einer noch eher mäßigen EP vor 2 Jahren stellt Crying the Neck nun aber unmissverständlich klar, Wolf ist zurück, mitsamt der extravaganten Queerness seines Styles, der opulenten Arrangements seines Indie-Pops und seines unverkennbaren Baritons, der Bedeutungsschwere, Laszivität und Lebensfreude gleichermaßen zu transportieren versteht. Statt auf elektronische Spielereien zu setzen, bewegt er sich hierbei eher im folkigen Klangkosmos seines Zweitlings Wind in the Wires und des Kammerorchesters seiner neu interpretierten Werkschau Sun, Dark and Riverlight. Und auch wenn manche Melodie an jenem schmalen Grat zum folkloristischen Kitsch entlangtänzelt, den Marcus Mumford und Söhne im März zuletzt hinabgestürzt waren, empfiehlt sich Wolf auch weiterhin nur seine Outfits wegen als ESC-Kandidat. Und dann habe ich noch Hotline TNT mit ihrem neuen Album Raspberry Moon. Nach dem hervorragenden Cartwheel vor 2 Jahren, eins meiner Top 15 Alben, ist Will Anderson wieder zurück, samt fester Bandbesetzung diesmals und nicht mehr ganz so übersteuerten Sound, dafür aber großem Label im Rücken. Als Shoegaze will er seine hochmelodisch bratzende Mischung aus Teenage Fanclub und Bob Mould's Sugar nicht mehr gelabelt wissen. Großartig ist sie aber noch immer. Checkt das aus, auch in unserer Playlist. Und nun reisen wir wieder in die Vergangenheit.
The good old days.
Wir reisen 25 Jahre in die Vergangenheit zurück. Philipp hat es für uns übernommen.
Ihr wisst, ich werde in diesem Leben nicht mehr vom Stoner Rock lassen können. Mein Name ist Philipp Peter und ich bin süchtig. Darum lasst mich über meine Einstiegsdroge reden. Das Queens of the Stone Age Debüt war die Verheißung, Rated R war die Offenbarung und Songs for the Deaf war die Himmelfahrt ins Rock'n'Roll Valhall. Heute will ich die Offenbarung feiern, die am 5. Juni 2000 bei Interscope erschien. Rated R war The Shape of Stoner to Come. Weit mehr als die Weiterentwicklung von Caius, es war die Erfindung eines ganzen Sub-Sub-Genres, das sich von selbst auferlegten Szenefesseln löste. Hochmelodischer Desert Rock Baby mit einer fetten Prise Wahnsinn. Ich darf den großen Dirk Siepe, Gott hab ihn selig, zitieren, der in seiner Rated R Review damals schrieb: Jetzt habe ich diese Platte bestimmt 50 Mal gehört und je öfter ich mir dieses Meisterwerk zu Gemüte führe, desto mehr fehlen mir die Worte, um seine Erhabenheit zum Ausdruck zu bringen. Ein Vierteljahrhundert später versuche ich es mal. Ich vergleiche es aber immer gern mit meinem Lieblingsroman, nämlich Angst und Schrecken in Las Vegas von Hunter S. Thompson. Rated R ist, um den großen Tom Wolfe, Gott hab ihn selig, zu zitieren, nicht ein Buch, das auf der Hand brennt, sondern eine Platte, die im Ohr brennt. Buch wie Album beginnen bereits mitten im Wüstenrausch, denn was braucht es für einen Feel-Good-Hit of the Summer? Und jetzt alle? Nikotin, Valium, Vicodin, Marihuana, Ecstasy und Alkohol. Ja, diese Worte und das Roboriff, das sich anhört, wie die Stooges als Doom-Metal-Band klängen, das hämmert sich ins Hirn ein. Man hat es noch gar nicht richtig verkraftet, da geht plötzlich der zweite Song los und in eine völlig andere Richtung. The Lost Art of Keeping a Secret ist sexy Soul-Musik für Speedfreaks, die es zwischendurch auch mal slow und poppig mögen. Und etabliert rein zufällig Josh Homme als grandiosen, weil einzigartigen Sänger. Wollen wir aber nicht vergessen, wer auf diesem Album für die bereits erwähnte fette Prise Wahnsinn als Co-Sänger und Co-Songwriter verantwortlich ist. Nick Olivieri, wie immer streitbar als fuck, würzt die Songs mit seinem Gekreische, Gekeife und Gekroonere, seinem latent aggressiven Bierdosen-Bassläufen und seinem zweifelsfrei noch exzessiveren Drogenkonsum. Ich sag nur quick and to the pointless. Aber auch das genial neben der Spur laufende Lack of Lamp und das nach Amerikaner für Psychopathen klingende Autopilot zeugen davon. Better Living Through Chemistry ist, wie der Name schon sagt, ein einziger Trip, mal High, mal Horror, zum Niederknien. Monsters in the Parasol ist repetitiver Roboter-Rock mit unleugbarer Liebe zur Popmusik und den Beatles. Uli, kannst du bitte mal repetitiver Roboter-Rock sagen? Roboter-Rock sagen. Ja, und dann ist da noch der Hardcore-Punk in Tensionhead und der episch psychedelische, knapp 9-minütige Abschluss I Think I Lost My Headache, der auf gute Art und Weise anstrengend ist. Und alle, die es jetzt immer noch nicht begriffen haben, Rated R ist ein Erlebnis, in seiner musikalischen Vielfalt genauso unterhaltsam wie kompromisslos und kaum hat man es einmal durchgehört, ist man danach süchtig. Also gesundheitsunschädliches Rauschgift in Albumform. Mit anderen Worten, eine einzige Sensation, damals wie heute.
Und nicht nur dank seiner Ausnahmesongs das zweitbeste Album der Queens, sondern auch deshalb, weil es, wie du auch schon in Ansätzen gesagt hast, die fast vollständige Abnabelung Homies von seiner Chaos-Vergangenheit markiert. Das kreative Freischwimmen, das ihn in Gewässer fernab dessen führt, was man eigentlich noch als Stoner Rock bezeichnen kann. Bei meinen beiden Liebsten, den von Mark Lanegan mitgesungenen Autopilot und In the Fade, meine ich sogar einen gewissen Radiohead-Einfluss herauszuhören. Sie demonstrieren aber trotz der gelungenen Olivieri-Granaten und dem Feelgood-Hit, dass Homie in ruhigeren Momenten ganz besondere Songwriting-Kräfte freisetzen kann.
Jetzt muss ich gerade überlegen, was ihr noch nicht gesagt habt oder was ich hier mir notiert habe. Das steht hier alles irgendwie ganz genauso. Ich finde Songs for the Deaf noch einen Tick besser, weil die Hitdichte noch ein bisschen größer ist, aber Rated R war natürlich die Initialzündung. Ja, das, Max hat ja auch gesagt, dass sich von Kaios sich emanzipiert hat und seinen eigenen Sound gefunden hat. Ich kann eigentlich noch zwei Fun Facts anfügen. Wegen der Drogeneinkaufsliste Feel Good Hit of the Summer ist die Platte von der Supermarktkette Walmart damals übrigens boykottiert worden. Und
weil sie nicht alle Drogen verkaufen, die aufgeführt werden, nur die Hälfte.
Queens of the Stone Age hießen ursprünglich Gamma Ray und mussten sich dann natürlich umbenennen wegen der gleichnamigen deutschen Metalband.
Unvergessen.
Ja, das war der Halloween-Ableger Gamma Ray. Ich weiß gar nicht, ob es die, glaube ich, die gibt es gar nicht mehr, aber ja. Wollte ich noch anfügen, ansonsten habt ihr alles gesagt, großartige Platte. Auch mein zweitliebstes Queens-Album, knapp vor Like Clockwork, große Platte.
Dann noch für die Statistik, Rolling Stone hat es bei den Alben des Jahrzehnts auf Platz 82 gewählt und für Pitchfork ist es one of the last great modern hard rock records. Das kann man doch so stehen lassen.
Und Gamma Ray gibt's immer noch, ich habe nachgeschaut.
Der Headliner. Da sich vor uns langsam das Sommerloch öffnet, dachte ich mir, wir tun etwas, was viele andere auch tun. Zum ersten Mal, auch wenn ich so ein bisschen eine Antiklimax finde, zur Mitte des Jahres schon zu sagen, was Tolles. Aber es kann sich ja noch ändern. Deshalb schon mal jetzt unsere Top 5 Alben des Jahres 2025 bis zum Halbjahr. Wir haben sie nicht nummeriert, wir tragen sie alphabetisch, gehen wir sie durch und an der Reihenfolge wiederum hat sich nichts geändert. Philipp, fang doch mal an mit deinem ersten Album des Jahres 2025 bisher.
Genau, und wir haben sie alphabetisch geordnet, ne? Gut, dann fange ich an mit Car Seat Headrests und ihrem Album The Scholars. Das heißt doch so, oder?
Scholars.
Ja, wie auch immer. Will Toledo, wie gesagt, ich habe es auch schon im Podcast gesagt, mir war davor die Band niemals so ein richtiger Begriff. Ich habe auch von ihnen gelesen, ich habe sie nie richtig gehört. Das hat mich weggeblasen und ich liebe nun mal Rockopern. Und ich muss gestehen, seit American Idiot, der sich auch sehr geliebt hat, hat mich keine Rockoper mehr so gefangen genommen. Ich finde, da gibt es keine Fehler. Ich finde, da ist kein Ton zu viel. Ich finde diese ganzen Tempiwechsel, Haken schlagen. Ich finde jedes Lied interessant. Jedes Lied erzählt eine Geschichte, auch wenn die Geschichte des Albums mir in ihrer Gänze, dazu ist meine Lebenszeit, wie gesagt, zu kurz, um sie zu erfassen. Aber ich finde ein unglaublich spannendes, fantasievolles und vor allem kreatives Album, das ich immer wieder hören könnte, vor allem bei langen Autofahrten. Deswegen wünsche ich mir auch, dass die Ferien bald kommen und meine Urlaubsphase, wo ich dann auf einer langen Autofahrt dieses Album mal wieder ganz durchhören kann.
Hast du dir denn, anstatt jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit Turnstile zu hören, auch mal die Zeit genommen, um die beiden großen Klassiker Twin Fantasy und Teens of Denial anzuhören?
Angehört, Philipp. Und auch nach dem ersten Hören gleich für großartig empfunden. Musste aber noch eingehören hören, um auch die zu lieben. Aber bisher, ja. Aber ja, habe ich gemacht.
Die haben das, was mir an The Scholars abgeht, und das ist der Noise, der Indie-Rock-Faktor. Ist mir ein bisschen zu clean, zu durchkomponiert und hat nicht mehr so diese Durchschlagskraft, die ich wünschte, und einige Songparts, ich meine, wir haben es relativ genau aufgedröselt in der Folge damals, sind mir ein bisschen too much,
genau.
Die Songs zu lang.
Brauche ich aber nicht, weil ich habe andere Alben des Jahres so far, die diesen Noise-Faktor bringen.
Mhm. Uli, du warst in der Folge damals nicht dabei, hast du es inzwischen gehört?
Nee, tatsächlich habe ich noch die Zeit wirklich gehabt, weil sie doch ein richtig Brocken ist. Ich habe es teilweise angehört, hat mir gut gefallen, wobei mir das letzte Album nicht so toll gefallen hat. Ich mag die alten Sachen auch sehr gern, aber ich muss mich nochmal damit ausführlicher beschäftigen. Ich schließe nicht aus, dass es bei mir noch ein Kandidat für die Top 10 werden könnte.
Ich wette sogar drauf.
So eine Grundsympathie auf jeden Fall da ist, aber muss ich mich nochmal eingängiger damit beschäftigen. Eingehender, nicht eingängiger.
Dann bin ich bei meinem ersten. Bis heute Nachmittag hatte ich noch The Murder Capital in meiner Top 5, aber meine alte Liebe Justin Vernon zu ihm, die ist doch zu groß, als dass ich ihn aus diesem Reigen heraushalten könnte. Und er hat sich seinen Platz auch verdient, denn ich habe Sable Fable öfter gehört als jedes andere Album dieses Jahr und kann dieser immer noch kreativen Schichtung von Klangflächen und Stilen bei jedem Hören noch etwas Neues abgewinnen. Und außerdem enthält es meinen bisherigen Song des Jahres, aber dazu womöglich noch mehr in 6 Monaten. Philipp, das war auch die Folge ohne Uli.
Wie gesagt, konnte ich ja nichts dagegen sagen. Es ist Wohlklang. Klar, wenig Angriffsfläche bietet das Album. Nach wie vor, was soll ich jetzt da meckern? Weil es klingt ja wirklich alles schön. Schön kann auch irgendwann eintönig werden, aber nein.
Ich finde, das, ist er spannend genug in seinen Arrangements, um deine berechtigte Sorge.
Genau. Ich hatte ja,
Lügen zu strafen.
Wie ich schon oft sagte, sehr persönliche Vorbehalte gegen diese Band, aber mit so viel Zeit, die halt alle Wunden, von dem her kann Bon Iver tun, was sie wollen. Das ist ein schönes Album. Gehe ich absolut mit dir d'accord.
Schließe mich an. Also auf jeden Fall ein Top-20-Kandidat bei mir. Ob es für die Top 10 am Schluss reicht, weiß ich nicht, aber auch eine Platte, die ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe und die mir gut gefällt, die bloß gerade in diese Hitzezeit irgendwie nicht richtig reinpasst. Das ist eine Herbstplatte.
Eine kühlere Platte, ja.
Was passt denn gerade, Uli? Oder was schafft es höchstwahrscheinlich in deine Top 10?
Ja, jetzt kommen wir nochmal, auch schon heute mal genamedropped Horse Girl. Das Debüt hat sie immerhin in die Top 15 meiner Jahrescharts gebracht vor 2 Jahren. Und danach
wird möchte ich nochmal erinnern, das Debüt hat sogar unter deine Top 5 Alben des Jahrzehnts bisher gebracht.
Oh, ehrlich?
In Folge 34. Hörst du einfach nochmal nach.
Gut, wenn ich das so gesagt habe. okay, also diese Platte könntest du auf jeden Fall auch in die Top 10 sogar schaffen. Ich finde, es ist immer noch dieser jugendliche Charme ist noch vorhanden. Die sind ja immer noch sehr jung. Irgendwo im Spannungsfeld zwischen Yola Tango, Breeders, Pavement, Snail Mail. Also sie haben nichts von ihrem jugendlichen Charme verloren, aber durch die Produktion von Katie Le Bon hat der Sound nochmal gewonnen. Es ist alles ein bisschen reifer, jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich auch ausgeklügelter. Der Sound ist ein bisschen entschlackter geworden und trotzdem bleibt noch Raum für so kleine Gitarren-Feedback-Orgien und es gibt sogar ein paar Geigen- und Synthi-Klänge. Also es ist auf jeden Fall abwechslungsreicher noch als das Debüt und deswegen gefällt mir diese Platte wirklich sehr gut bislang. Und es könnte allerdings durchaus sein, dass ihnen die alten Buddies von Live gerade den Platz noch streitig machen. Also ich habe mich jetzt bei der Aufstellung auf die bisherig erschienenen und noch nicht die heute besprochenen Platten beschränkt. Aber Live gerade und auch Turnstile wären bei mir durchaus noch Kandidaten für die Top 10.
Hauptsache es bleibt in der Familie. Und ich habe mir gedacht, mehr Twee als Noise diesmal und das gefällt mir sehr gut an diesem Album, auch auf jeden Fall bisher in meiner Top 10, weil jetzt die Melodien ein bisschen deutlicher raustreten und auch der schöne Gesang, den sie da gemeinsam auch anstimmen. Super sympathisches, minimalistisches Album. Philipp, deine zweite Platte.
Das wäre, oh, da doppeln wir uns, ne? Ja. Oder?
Mhm. Ja. Sag ruhig.
Ja, ja. Ich habe es damals in der Folge schon gesagt, ich fand's Wahnsinn. Also, nee, es ist Wahnsinn. Es ist Death Heaven mit Lonely People with Power. Und ich muss sagen, ich kenne ja viele Bands, die Krach machen und dann wieder sanft sind, aber in der Mixtur hat es mir selten so gut gefallen wie auf diesem Album. Und ich meine, Death Heaven sind sowieso eine Bank und Sunbath war auch ein Album des Jahrzehnts, also des vergangenen Jahrzehnts auf jeden Fall. Das war von 2015, 14, sowas. Hat mir damals schon gefallen. Ich finde auch gut, dass die Black Metal oder wie sagt man, Black Gaze Anteile wieder größer geworden sind, weil der Vorgänger war ja doch etwas, naja, zurückgenommen. Infinite Granite, genau. Der ja schon sehr, doch recht still war, aber sobald der Sänger John Clark, ich hätte mich vorbereiten sollen, sobald er halt mal wieder loslegt, weiß man, dass er kann halt auch gulateral loslegen und das, ja, ein Wahnsinnsalbum von Anfang bis zu Ende fesselnd.
George Clark.
Ein Erlebnis. Ich habe es damals schon gelobhudelt. Ich muss nicht nochmal lobhudeln. Von dem her, ja. Ich würde nicht mal sagen, dass ich so ein riesen Ultra-Fan bin. Aber Das sind wahnsinnig tolle Alben, muss man einfach so sagen. Die lassen einen nicht los. Die haben so eine Sogwirkung, das ist, da kann man sich nicht entziehen. Das verstehen viele von meinen Freunden nicht, die sagen, das ist für ein komisches Zeug. Nein, auf das muss man sich einlassen und dann hat man es und dann wird man das auch nicht mehr los.
Lass mich trotzdem noch mal kurz lobhudeln, denn ich habe es ja auch in meinen Alben des Jahres bisher, wie du schon sagtest, eine Rückbesinnung auf alte Black Gaze-Stärken und es inkorporiert trotzdem gelungen, diese reinen Shoegaze-Elemente von Infinite Granite, teilweise sogar noch eingängiger in den Melodien. Es gibt zwar keinen Song wie Dreamhouse, aber mit seinen kürzeren Songs ist das Ganze irgendwie viel bekömmlicher zu konsumieren, ohne dabei an Impact einzubüßen. Also für mich tatsächlich sowas wie ein Best-of aus neuen Songs und der perfekte Einstieg eigentlich für alle, die sich noch nicht an Death Heaven oder Black Metal im weiteren Sinne herangetraut haben.
Ja, die Tatsache, dass ich uns ja vorgeschlagen habe, eine Klassenfahrt zum Death Heaven-Konzert nach München zu machen, was leider aus den Gründen nicht ganz klappt, aber zeugt ja schon davon, dass ich diese Platte und die Band sowieso schon lange sehr zu schätzen weiß. Und für mich aktuell auf jeden Fall ein Top-10-Kandidat. Ja, ihr habt alles gesagt, großartige Platte. Ich mochte den Vorgänger auch gern, der kommt mir jetzt so ein bisschen in der Retrospektive ein bisschen zu schlecht weg. Also vor allem beim Philipp. Aber
nee, ich habe gesagt ruhig.
Ja.
Ich habe ja gesagt schlecht.
Ja.
Mehr Schuh aber, als Black.
Ja, sehr, sehr gute Platte und klarer Kandidat und kann ich damit leben.
Und was hast du noch, Uli?
Ja, dann kommt jetzt bei mir eine Platte, die ich kürzlich, glaube ich, in der letzten Folge empfohlen habe. Kadaver, I Just Want To Be A Sound, 7. Studioalbum der Berliner Retro-Rocker, die hier die ausgedrehten Led Zepp und Sabbath-Pfade verlassen und vor allem auch dank des neuen Mitglieds Jascha Kraft, bekannt von Odd Couple, ihrem Sound eine ziemliche Frischzellenkur verpasst haben und ich finde, es steht ihnen sehr gut, das neue Gewand. Sie trauen sich, hymnische Popmomente einzubauen. Es gibt so trippige Psychedelic-Klänge, auch mal so düsteren Elektrorock, eine intime Ballade und sogar so epischen Prog. Also wahnsinnig abwechslungsreiches Album. Bisschen gewöhnungsbedürftig für Fans der ersten Stunde, weil es schon eine Neu- oder Umorientierung ist, das muss man schon sagen. Aber ich war erst ein bisschen erschrocken, wie ich das sehr bunte Cover gesehen habe und sehr so an die Chemical Brothers erinnert vom vom Motiv her, aber ja, wenn man sich da mal reinhört, Philipp kann ich dir empfehlen, auch eine, glaube ich, eine sehr gute Platte für Zugfahrten, wo man sich schön reinfallen lassen kann. Weiß nicht, ob es ist jetzt eine Platte, wo ich nicht weiß, ob es am Schluss noch die Top 10 schafft, aber Stand jetzt höre ich sie sehr gern.
Die ist für meine Top 20 vorgemerkt. Nee, ich stimme Uli zu, seit ich mal mit dem Kadaver Drummer eingesoffen habe, was für eine tolle Band das ist. auf meinem Platz 3 ist dann mit L die Lambrini Girls mit ihrem Debütalbum Who Let the Dogs Out. Ich habe es damals schon gelobhudelt und trotz ihrer vereinfachten, etwas naiven politischen Einstellung immer noch eine Wucht, diese Band. Da kommt die Rotzigkeit, die mir noch gefehlt hat in meinen bisherigen Aufzählungen. Das ist einfach, ja, ich sehe sie bald live, also was heißt bald live? Kurz vor Weihnachten sehe ich sie live in München und ich freue mich schon drauf, weil es einfach, ja, es ist ein Frauenduo und wie ihr wisst, liebe ich Frauenduos. Übrigens, Wet Leg kommt in 14 Tagen, glaube ich, raus. Freue ich mich auch schon drauf. Und Lambrini Girls hat mich auch weggeblasen. Also die Aggressivität und die Rotzigkeit will ich mal wieder. Höre ich einfach gerne und ein Album zum Entspannen für Leute, die nicht entspannen können.
Live sind sie übrigens zu dritt. Ich habe sie ja schon live gesehen und ja, bin halt ein bisschen zwiegespalten.
Also mit einem Bassist oder wie?
Nee, drei Frauen.
Okay.
Wobei ich glaube, die Drummerin normalerweise zusätzlich dazu kommt. Nee,
ich glaube tatsächlich, dass die Bassistin dazu kommt.
Okay. Die war auch sehr gut, wenn es denn noch die gleiche ist. Ja, wie gesagt, ich fand sie den Auftritt ein bisschen nicht so ganz sympathisch aus verschiedenen Gründen. Muss man jetzt nicht alles nochmal groß aufdröseln. Musikalisch finde ich es gut, nicht überragend. Aber glaube ich jetzt nicht, dass es bei mir in die Top 10 oder vielleicht Top 20 kommt, weiß ich noch nicht. Auf Dauer ist es mir halt ein bisschen zu eindimensional, rockend, glaube ich, habe ich damals auch gesagt. Aber ja, hat schon Power, passt schon. Und die sind jung, die dürfen das natürlich auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen vielleicht.
Ja, ich würde mich da in der Wertschätzung zwischen euch beiden platzieren. Mag die Platte sehr gern, fehlt mir jetzt aber auch die Vielschichtigkeit, um es dann noch höher anzusiedeln.
Ach, ihr mit eurer Vielschichtigkeit. Das interessiert doch keinen mehr nach 3 oder 4 oder 12 Bier.
Das mag sein. Aber wenn ich jeden Tag erstmal 4 Bier trinken würde, bevor ich Musik höre. Ich bin noch nicht über den Buchstaben D hinausgekommen. Bin bei der Band Divorce mit ihrem Album Drive to Golden Hammer angekommen. Und für solche Entdeckungen bin ich Musiknerd geworden, der sich jede Woche durch fast alle neue Erscheinungen im Indie-Bereich klickt. Denn völlig zu Unrecht haben Divorce noch keinen so rechten Hype heraufbeschwören wollen. Wahrscheinlich gerade, weil sie ihr Debüt bei einem Major veröffentlichen, das sie promotechnisch offenbar am langen Arm verhungern lässt. Drive to Golden Hammer ist zugegebenermaßen auch keine aufmerksamkeitsheischendes Album, sondern lediglich ein verdammt gutes zwischen Indie-Rock und Folk, getragen vom fast durchgehend zweistimmigen Gesang von Gitarrist Felix Mackenzie Barrow und Bassistin Tiger Cohen Tower. Einfach wunderschön, unprätentiös und eine absolute Empfehlung von mir.
Ich muss passen, ich habe es tatsächlich noch nicht gehört.
Dann holt das unbedingt nach.
Mache ich bestimmt irgendwann. Im Laufe des Jahres.
Auch mit einem Song in unserer heutigen Playlist vertreten.
Ja, bitte.
Uli, your turn again.
Dann sind wir jetzt bei wenig überraschend The Murder Capital, um genau zu sein, mit Blindness. Habe ich in der entsprechenden Rezension schon abgefeiert. Words Lost Meaning, immer noch einer meiner Lieblingssongs des Jahres. Und ich finde auch, das Album wächst tatsächlich mit jedem Hördurchgang. Es hat seit der Rezension noch ein paar Mal gehört und es wird nicht schlechter, es wird eigentlich eher besser. Ich finde, es ist wirklich so die perfekte Balance zwischen den gewohnt sperrigen Post-Punk-Stücken, wie man es von ihnen kennt, aber eben jetzt auch ruhigeren Momenten. Und auch Sänger James McGovern muss sich da in Sachen Stimme und Charisma vor Leuten wie Grant Chatton bestimmt immer verstecken. Bestes Album der Band. Ich mochte ja schon die Vorgänger, also insofern wäre es nur inkonsequent, die Platte jetzt nicht in die Top 5 zu befördern. Und schöne Alternative zu Fontaine's DC, die ja so ein bisschen zugänglicher, poppiger geworden sind mit dem neuen Album, und Yard Act, die so ein bisschen verkünstelt manchmal daherkommen. Und ich zitiere mich mal einfach selber, Murder Capital halt nach wie vor die Tür zu den düsteren Hinterzimmern der Irish Pubs auf, und da gehe ich gern hindurch.
Gehe ich voll d'accord. Auch ihr Bestes für mich bisher. Gerade weil es offenbar so ein Schnellschuss war, in ganz kurzer Zeit geschrieben und aufgenommen. Und diese Direktheit, die hört man sofort. Und die zeugt dann eben auch von der Qualität dieser Musiker, dass sie auch ohne langes Ausfallen wie beim Vorgänger GG's Recovery spontan so ein Album hinlegen können. Hut ab. Ist, wie gesagt, nur knapp aus meiner Top 5 geflogen.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals in der Folge das Album nicht ganz so gefeiert habe wie ihr.
Meine ich auch.
Ich glaube, ich soll es nochmal hören, weil jetzt habt ihr mir wieder einen Schmackack gemacht. Weil die Band an sich kann man eigentlich nicht blöd finden. Von dem her, ich tue mein Bestes und vielleicht landet es dann auch noch in meiner näheren Auswahl für das Jahresende.
Gönn dir.
Was? Ja, verdient hätten sie es ja auf jeden Fall.
Willst du uns noch was schmackhaft machen?
Ach ja, Turnstile. Ach, dann hört da einfach, spult zurück und hört nochmal, was ihr vor ungefähr. Nein, um es nochmal zu sagen, ich finde das Album Wahnsinn und für mich ist auch kein Keyboard-Solo zu lang. Am Anfang dachte ich mir, ja, was soll das? Aber wenn man sich mehrfach Turnstile anhört mit Never Enough, dann merkt man erstmal, wie gut es eigentlich ist. Also, wie gesagt, die packen mich erst in Watte, um mich dann beim nächsten Atemzug wieder in den Pit zu schmeißen. Und das machen einfach nur die zurzeit. Und die machen es mit komischen Mitteln. Die machen es sogar mit Dream Pop, den ich eigentlich gar nicht leiden kann. Und mit 80er-Jahre flächigen Keyboard-Decken, die ich auch nicht leiden kann. Aber denen kaufe ich es halt ab. Anderen kaufe ich es nicht ab. Bei anderen denke ich mir immer, das ist nur ein Füller. Bei denen denke ich mir, das ist geil.
So, irgendwann, wenn wir mal berühmt sind mit diesem Podcast, dann veröffentlichen wir unsere Outtakes. Und dann veröffentlichen wir euren Disput, der vorhin zwischen den einzelnen Kapiteln des Podcasts stattfand zum Thema Synthi-Flächen bei Turnstile. Fand ich sehr lustig.
Mein Album, was ich noch ergänzen möchte, habe ich auch vorhin schon ausführlich gelobt. Pulp and More. Dieses Album hat mich mangels großer Erwartungshaltung völlig unvorbereitet erwischt und in seinen Bann gezogen. Ist perfekt produziert und arrangiert, tolle Texte und Melodien zuhauf. Ich bin großer Fan geworden.
Und wer mich kennt, weiß, dass die auch in meiner Top 10 landen werden, weil ich habe immer so ein Oldie in meiner Top 10 und die sind auf jeden Fall bisher Platz 9, 8, 7, sowas.
Na, kommt noch ein halbes Jahr.
Ja, aber kommt nicht mehr so viel, glaube ich.
Bin ich dran? Ja, ich bin dran. Okay, noch eine Platte, die ich hier schon gepriesen habe und irgendwie, glaube ich, hört aber auf mich keiner, weil die sind immer noch nicht berühmt. Was ich sehr schade finde, Roller Derby, When the Night Comes, ein Duo aus Hamburg, und Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal angehört habt. Ich kann es wirklich nicht oft genug empfehlen. Ich bin wirklich sehr begeistert. Genau diese hypnotisch-melancholische Mischung aus Dream-Pop, Wave, bisschen Synthie-Pop, Shoegaze von Feline Meyer und Manuel Romero Soria, um auch mal die Namen zu nennen, trifft genau in mein Herz. Ich finde, die Songs sind durchweg hitverdächtig. Ganz, ganz hohes Niveau, was auch Produktion und Songwriting betrifft, für eine deutsche Band, für eine deutsche Platte. Also ich hoffe, dass es irgendwann außer mir und dem Jörg, Grüße, unserem treuen Podcast-Hörer aus Hamburg, der die Band auch schon live gesehen hat und meine Meinung teilt und sagt, dass die auch live sehr gut waren. Also ich hoffe, dass das noch ein paar mehr Leute begreifen, was hier für eine Perle im hohen Norden schlummert.
Super authentischer Sound, habe es mir natürlich angehört und hat mir vor allem in der ersten Hälfte auch sehr gut gefallen. Flacht für mich in der zweiten dann von der Qualität der Songs aber ein bisschen ab.
Wollte ich auch so in der Art sagen. Ich weiß genau, wieso du sie magst, Uli, aber du sagst hitverdächtig, der Verdacht hat sich in der zweiten Hälfte nicht erhärtet. Am Anfang, die ersten, sag mal, zwei, ja, drei Songs. Die ersten
drei, vier Songs finde ich wirklich.
Super, klasse. Ja. Und dann wird's ein wenig lahm. Aber nee, kann ja, nee, nichts dagegen. Passt schon.
Dein letztes Album.
Genau. Und da doppel ich mich wieder, da doppel ich mit dem Viagra-Uli wieder. Mit
den, er macht nur so weiter heute.
Den Viagra-Boys mit.
Der grauhaarige, weißbärtige Viagra-Boomer.
Habe ich ja schon vor, wann war es? Vorletzten Monat, ja. Ausführlich gewürdigt, aber Viagra-Boys mit ihrem letzten Album Viagra-Boys. Ja, ich meine, wie kann man das nicht mögen? Also bisher ist es, glaube ich, Platz 1 in meiner Jahrestop 10. Ich finde es einfach Wahnsinn. Sebastian Murphy kann mir vom erzählen, was er will. Das ist alles so ätzend, so zynisch, so schön, so durchtrieben von Ironie und Zynismus, aber trotzdem auch so unfassbar menschlich und auch clever beobachtet. Der Stilmix, die haben keine Grenzen. Das ist mehr als Post-Punk, das ist auch Country, das ist auch Shoegaze, das ist von mir auch sogar Rockabilly und Punk sowieso. Ist alles eine tolle Band, tolles Album, ja.
Ja, wäre auch meine.
Ja. Nee, sag ruhig.
Wäre auch aktuell meine, muss ich sagen, meine Nummer 1 in diesem Jahr bislang. Finde, die werden wirklich mit jedem Album besser.
Was echt bemerkenswert ist.
Jeder Song ein Hit. Gut, nicht jeder Song, aber die Hitdichte finde ich schon enorm. Du hast schon gesagt, also so herrlich sarkastisch und selbstironisch, also Songs über Hunde mit Zahnproblemen und Onlyfans-Accounts von Müttern, das ist einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig witzig und cooler, angemessen überdrehter Frontmann. Ich will jetzt unendlich gern mal live sehen, die Filme nämlich in der Sammlung, und ich glaube, das wäre wirklich großartig, und ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und sage, dass die meiner Meinung nach in diesem Genre sogar den Idols ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Ich habe es jetzt bei Rock im Park nicht gesehen.
Wenn du sie gesehen hast, würdest du was anderes sagen, weil die waren, ja.
Nur nicht von der Live-Show, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Idols habe ich mal gesehen, Viagra Boys noch nicht, aber rein von Platten-Output fand jetzt die letzte Idols auch nicht schlecht, aber finde ich die Viagra Boys gerade noch spannender.
Das ist der Moment, werte Hörerinnen und Hörer, an dem ich euch nochmal ermutigen möchte, uns doch bei Instagram zu folgen, wo ihr kleine private Einblicke in wer vor allem meine Vinylsammlung bekommt. Und zu dem Post verfasse ich immer noch eine kleine Mini-Review, die ich zu diesem Album jetzt mal kurz vorlesen kann. Gaga as ever und Catchy Vinnie avancieren Stockholms finest Post-Punks zu den legitimen Nachfolgern von Devo und den Butthole Surfers.
Und was ich nochmal sagen will, dass diese Bilder, die du da machst, wirklich wunderschön sind, wie aus dem Studio. Also wie du es immer schaffst, sie so arrangieren, diese Platten, wirklich sieht sehr stilvoll aus, das könnte ich gar nicht.
Ist doch immer das Gleiche.
Ja, aber ich hätte gar nicht die Umgebung für sowas. Bei mir ist alles voll mit.
Ich fand es, ich finde, du hast dir bei den wenigen Bildern, die von dir da auch sind auf diesem Kanal, sehr viel Mühe gegeben, weil du das dann immer in so einen Kontext stellst, entweder in die Hände deiner Tochter oder
im Plattenladen. Auf
schwarzem Leder oder also bei den Kings of Leon, ich finde, hat schon was.
Gut. Also geht mal auf Insta, dann seht ihr, wie stilvoll wir hier arbeiten.
Okay, dann mein letztes Album, und ich möchte ein Album nehmen, über das ich bisher noch viel zu wenig gesagt habe. Ich hatte es nur mal bei Kurz und Gut. Es wird mit Sicherheit in keiner Jahresendliste auftauchen, weil es dafür zu schlicht und zu uncool ist, aber das macht es für mich nur noch sympathischer. Es handelt sich um die neue Band Suzzallo, und das Album heißt The Quiet Year. Eigentlich hat Rocky Votolato, der Sänger, bereits vor über 20 Jahren mein Herz mit dem großartigen Singer-Songwriter-Album Suicide Medicine erobert. Und natürlich Medicine, Philipp.
Dankeschön.
Und seitdem nicht ganz so gute Musik im gleichen Stil veröffentlicht, doch als vor ein paar Jahren sein Sohn mit 16 Jahren bei einem Autounfall starb, da brauchte er eine neue Ausdrucksform für seinen Schmerz und fand sie in wuchtigen 90er Alternative Rock, dem er mit seiner ohnehin schon extrem emotionalen Stimme und ganz großen Gesangsmelodien hier das besondere Etwas verleiht. Das lässt einem bei manchen Textzeilen schon den Atem etwas stocken, wenn man den Hintergrund des Albums kennt, klingt insgesamt aber aller Trauer zum Trotz erfreulich lebensbejahend. Mit anderen Worten, man muss schon ein ziemlich herzloser Snob sein, um The Quiet Year nicht zu mögen.
Ich mag's.
Ich habe tatsächlich ein bisschen Berührungsängste gehabt, weil ich mit solchen, ich habe das Interview im Visions, war ein großes Interview mit ihm hier drin, zu dem Thema auch gelesen.
Genau.
Und hab da auch schon immer so ein bisschen, das war bei Nick Cave auch schon so, bei diesen Trauerbewältigungsalben, mag ich nicht so, weil als wenn man selber Vater ist, sich diese Gedanken irgendwie, sich diesen Gedanken gar nicht stellen mag. Aber musikalisch ist das hüpfen angetestet. Rocky Votolato kannte ich auch schon von früher, auch schon mal live gesehen. Fand ich doch sehr schöne Platte. Und wie du sagst, gar nicht so traurig, wie man vielleicht vermuten könnte. Also ist auch eine Kunst, dann da irgendwie das Licht im Dunkel wieder zu entdecken.
Dem schließe ich mich kritiklos an. Habe damals im Visions gelesen, dass er, das war aber schon vor ein paar Wochen oder Monaten, die erste Single seit langem rausbrachte, River, und fand sie wunderbar. Deshalb muss ich mir noch ein bisschen zu Gemüte führen, aber ja, ich denke, du liegst da nicht falsch, Max. Ich vertraue deinem Urteil.
Ja, leider nicht immer.
Aber ja, gut, aber in diesem Fall.
Das waren unsere Top 5 Alben des Jahres bisher. Da kann sich natürlich noch einiges ändern. Es kommt noch viel raus, wie ihr gleich hören werdet. Und obwohl der Juli etwas ruhiger ist. Und wir hören diese Alben ja auch immer noch weiter. Und sie steigen in unserer Gunst, sie fallen vielleicht. Die Jahrestop 10 mag eine völlig andere. We'll see im Dezember. Jetzt aber erstmal die Albumveröffentlichung des Juli.
Future Noise.
Am 4. Juli, das ist Philipps 38. Geburtstag. Woo! Und einen Tag nach meinem 40. Geburtstag, Woo! Erscheint ein Album, das ich schon für den Juni angekündigt hatte, das aber noch gepusht wurde. Und zwar die britische Band Jules mit dem Album Violent Delights. Spielen beim Nürnberg Pop dieses Jahr und ich bin sehr gespannt auf dieses Album. Bisschen Yard Act mit mehr Punk. Würde ich es jetzt mal spontan beschreiben.
Klingt gut.
Und das Album, das eine Woche später erscheint, hatte ich auch schon für den Juni angekündigt, wurde auch nochmal geschoben. Das war Season, Glenn Hansard und Marketa Irglova mit dem neuen Album Forward. Und dann ist es auch schon soweit, Philipp. Wet Leg Moisturizer.
Die Review mache ich.
Siebter. Mal schauen, was ich mir das kosten lasse. Am 18. Juli Laura Jane Grace, nicht mit Against Me, sondern solo mit der Band In the Trauma Tropes, oder so nennt sich das, mit dem Album Adventure Club und We Are Scientists gibt's auch noch. Das Album dazu heißt Qualifying Miles. Es ist Sommerloch, merkt man, es sind nur noch zwei Alben übrig für den 25. die Rang und Namen haben. Zum ersten wäre der Altmeister Paul Weller, Find Eldorado. Ja, schön, dass es ihn noch gibt. Und die kanadischen, wie soll ich es nennen, Hair Metal Punks von The Dirty Nil. Und ihrem neuen Album The Lash. Tja, Philipp, jetzt musst du dich entscheiden.
Ich nehme Wet Leg.
Entscheidung für dich, ne? Und zum Schluss haben wir mal wieder eine Single für euch. Wenn ihr Ende der 2000er mal in einer Indie-Disco wart, habt ihr garantiert zu Digitalism abgetanzt, die so die Schnittmenge aus Indie und Elektro verkörperten. Und mit eben jenem Duo hat nun die Kölner Indie-Pop-Band Sparkling eine gemeinsame Single namens Keep Running veröffentlicht, deren Perlen des Synthesizer ihrem Bandnamen alle Ehre machen. Ihr hört sie dann gleich direkt im Anschluss und auf der Spotify-Playlist zu dieser Folge in den Shownotes. Und jetzt bedanke ich euch erstmal, mich erstmal bei euch für eure Zeit und bei euch beiden dafür, dass es euch gibt. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
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 Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.